Hallo und herzlich willkommen, besser wird's nicht, zu einer weiteren Folge Devs on Tape. Ja, wir sind zurück aus der Winterpause. Ihr habt das in der letzten Folge, glaube ich, schon gehört, wenn der Release-Plan so stimmt. Hier die erste offizielle neue Folge von der Staffel. Und zwar haben wir wieder zwei Gäste eingeladen. Und man kann es nicht erraten, an deinem Lachen gerade eben haben wir es, glaube ich, noch nicht erkennen können. Nee. Es sind bekannte Gesichter, bekannte Stimmen. Wir haben letztes Jahr auf der gleichen Veranstaltung in Rust im Europapark schon mal gesprochen. Hallo Sonja, hallo Martin.
Hi.
Wow, das war wie einstudiert. Wir haben heute das Setting, was tatsächlich gar nicht mal so einfach ist, weil wir sind es gewohnt, zu zweit mit einem Gast oder mit einer Gästin, kann man das sagen, einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt sind wir hier zu viert mit vier Mikrofonen, vier Kopfhörern und vier Menschen, die was erzählen möchten, glaube ich.
Letztes Jahr waren wir auch nur zu dritt.
Letztes Jahr waren wir auch nur zu dritt, ja, richtig, stimmt, da war die Caro nicht dabei und deswegen sagte ich, es ist quasi ein Novum. Ihr werdet es schon schaffen, euch gegen mich durchzusetzen. Ich werde versuchen, den Sprechanteil, ich hoffe, ich kann mich zurückhalten. Jetzt habe ich euch begrüßt, ihr könnt euch gleich mal vorstellen, aber zunächst begrüße ich natürlich auch dich. Hallo Caro.
Hallo. Ich freue mich einfach so richtig über diese Folge. Ich freue mich, dass wir alle beisammen sind.
Es bleibt alles beim Alten. Du wolltest letztes Jahr auch mit dabei sein. Das habe ich, glaube ich, verbaselt dann. Jetzt ist es finally dazu gekommen, dass wir gemeinsam aufnehmen können. Jetzt, wo wir schon ein paar Minuten drin sind, auch hallo, liebe Hörer und Zuschauer. Mal schauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns heute, jetzt nochmal vollen Namen Sonja Meyer und Martin Bach bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr beide seid aus dem von Oracle selber und werdet uns bestimmt gleich ganz viele spannende Themen erzählen, die ihr letztes Jahr noch nicht erzählt habt, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Und
Weil du hoffst, dass wir dieses Jahr darüber sprechen dürfen, ne?
Ja, selbstverständlich. Und ich werde auch von euch verlangen, dass wir wieder neue Sachen hören, die ihr noch nicht erzählen dürft.
Oh.
Und dafür haben wir die Drohkulisse hier aufgebaut.
Ich fühle mich eigentlich als Norddeutscher ganz heimisch zu, zwischen den Fischen.
Unter Wasser, ohne Fenster, in halber Dunkelheit.
Ja gut.
Nee. Ist die Tür abgesperrt?
Mhm. Die machen auch nur auf, wenn wir ja sagen.
Beim richtigen Code.
Stellt euch doch gerne einfach mal vor für unsere Hörer, die vielleicht in der letzten Staffel noch nicht eingeschaltet haben. Ja, Sonja, start doch einfach mal.
Wie intensiv möchtest du es?
Voll. Ich werde euch jetzt einzeln aufrufen, dann stellt ihr euch bitte vor. Das ist in so einer Viererkonstellation, glaube ich, am einfachsten. Sonja, bitte.
Ja, mein Name ist Sonja Meyer. Ich bin jetzt seit 17 Jahren bei Oracle. In diversen Rollen, im Pre-Sales, ich war im Consulting für Hochverfügbarkeit, ich war Enterprise-Architektin und bin seit Dezember 2024 im Apex Software Development Team und mega happy. Mhm. Und wir machen ganz, ganz, ganz tolle Sachen und ich bin hauptsächlich an den Themen Apex Slang, worüber alle heute sprechen.
Ja.
Und das Thema MLE mit dran und deswegen sitzt auch Martin an meiner Seite.
Mhm. Tolle Überleitung. Ich rufe auf. Martin Bach, bitte stellen Sie sich jetzt vor.
Ja, hi. Also mein Name ist Martin und ich bin noch nicht 17 Jahre bei Oracle. Erst seit 21 im Dezember und ich
also
arbeite...
Also seit 2021.
Ich wollte gerade sagen, 2021. Das wäre jetzt...
Seit ich 21 bin? Nein.
Seit 21 Jahren erst?
Nein, genau. Und ich bin im Overall Product Management, was Sonja immer sehr amüsant findet, aber wir kümmern uns um quasi alles, was die Datenbank und um das Datenbank-Ökosystem.
Also overall im Sinne von allem und nicht von Anzügen.
Genau.
Okay, verstehe. Ich dachte, Oracle macht jetzt auch Kleidung.
Wir sind jetzt direkt auf der professionellen Schiene.
Ich möchte, ich ziehe das auf gar keinen Fall in den Kakao, weil wir ein bisschen Lachen brauchen bei den ernsten Themen, die wir gleich besprechen.
Nein. Ja, also was mache ich? Ich mache halt hauptverantwortlich serverseitiges JavaScript oder Database Lambdas, wie man sie auch nennen kann. Geht an Tanel Podder, der Begriff. Und ansonsten halt alles so App Development. Und zunehmend auch Apex, weil... Serverseitiges JavaScript und Apex sind ein gutes Team und so haben wir auch zusammengearbeitet und diverse Vorträge vorbereitet und Demos gemacht und unsere Demos vorgestellt.
Die Sache mit KI, die auf jeden Fall so nicht deterministisch waren, dass sie immer wieder spannend waren. Ich erinnere mich tatsächlich an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Ja, das heißt Overall Development und man sieht darin das Investment, was Oracle Richtung Apex macht, dass du in Zukunft auch mehr in diese Richtung gehen wirst.
Das habe ich definitiv vor. Also wir hatten jetzt, oder was heißt das, Apex-Team plant ja immer diese tollen Städtetouren, demnächst auch in Spanien. Und da wäre ich gerne dabei gewesen, habe jetzt aber leider eine andere Konferenz, auf der ich vorstellig sein werde und zwei Vorträge habe, die ist in Slowenien. Aber ansonsten hätte ich tatsächlich meine erste Apex-Städtetour mitmachen dürfen. Hoffentlich.
Nehmt ihr auch Gastredner? Ich frage für einen Freund.
Hätte ich es eher früher gewusst vielleicht.
Dann die nächste Städtetour.
Ich habe jetzt, ich bin Teilnahme, also ich nehme teil an dieser Tour und bin auch schon super nervös, weil das wird 4 Städte in 6 Tagen.
Oh, wow.
Aber ich freue mich immer mega, wenn ich mit Monika Godoy unterwegs bin, weil es einfach super toll mit ihr, bringt mega Spaß. Ich weiß nicht, ihr wart ja letztes Jahr auch gemeinsam unterwegs, oder? In der Nordics-Tour? Oder
nee, da war sie nicht mit dabei. Da war ich mit Fanel und Menno mit den beiden unterwegs. Genau, das waren 4 Länder. 5 Tage, glaube ich. Ja. Also so in etwa.
Ähnlich. Das ist immer ein hartes Programm, aber es bringt halt immer mega Spaß, weil es ist einfach auch eine richtig coole Community. Ne? Also das habe ich auch festgestellt, als ich dann ins Software-Development-Team ging. Das, was man da halt an Community aufwirft, ist doch mal was ganz anderes als Datenbank.
Ja, natürlich.
Das meint sie nur.
Wir bauen die Tänze langsam auf.
Sie unterliegt einem Trugschluss.
Wir werden euch gegenseitig aufspielen und bei der Spitze von der Spannungskurve. Wir werfen halt zwischendurch nochmal so ein Stöckchen ins Feuer, ne, Caro?
Ich habe heute Morgen mal ganz mutig die These in den Raum geworfen, dass die Datenbank ja ohne Apex nichts wäre.
Wow, sehr steil, sehr steil.
Das Problem ist, ich saß mit ziemlich vielen Datenbankler zusammen.
Selbst die Apex-Leute haben gesagt,
Nein, das stimmt gar nicht. Die haben sich noch nicht getraut.
Doch.
Du sagst es jetzt hier gerade in einem Safe Space, aber die Folge wird auch irgendwann ausgestrahlt. Ne?
Ja.
Vielleicht bist du auch in der Zeit in Spanien, das käme dir, glaube ich, ganz zugute. Ich weiß es nicht.
Ein bisschen provokativ darf man das sein.
Natürlich, natürlich. Man braucht ja auch etwas, worauf man aufbaut. Martin würde es gleich widerlegen, warum dem nicht so ist, und dann kommen wir schon ins Gespräch.
Oh, jetzt bin ich dran.
Ich gucke zu Caro rüber, das ist jetzt mein Aufruf. Caro,
genau.
Du musst dich nicht vorstellen.
Ja, ich, genau.
Du hast so lange darauf gebrannt,
ja,
auf dieses
Treffen
hier. Ich denke, es sprudelt förmlich aus dir heraus.
Wie immer, wir haben eine coole Atmosphäre, wir lachen und dann komme ich mit meinen vermeintlich langweiligen Fragen.
Die sind nicht langweilig. Es wäre kurios, wenn du sagst, ich freue mich so sehr auf die Podcast-Aufnahme mit Martin und Sonja, weil das hat letztes Jahr nicht geklappt und du sitzt halt eher als Gast und lächelst die ganze Zeit, weil die Atmosphäre so toll ist, aber vergisst einfach etwas zu sagen. Deswegen werde ich dich jetzt aufrufen an die Tafel, Caro.
Okay. Martin, du hast gesagt gerade, dass Apex
wie aus der Pistole geschossen.
Apex und serverseitiges JavaScript sind ja ein super Team. Habt ihr vielleicht ein Beispiel, beide, was zum Beispiel so umgesetzt wird oder wurde?
Wir könnten theoretisch jetzt, weil wir das ja, das hier wird ja ausgestrahlt, nachdem wir morgen unsere Präsentation haben, deswegen ist das vielleicht safe zu sagen.
Du kannst darüber reden.
Ich kann jetzt darüber reden, genau.
Außerdem haben wir in Holland schon drüber gesprochen.
Und das haben wir auch. Also wir haben für morgen, für unseren Vortrag, eine App gebaut, also Sonja hauptsächlich in dem Fall. Mhm. Und diese App benutzt eben JavaScript im Hintergrund, um bestimmte Sachen zu machen. Und die Idee ist, dass du ein Bild hochlädst und dieses Bild hat ja Metainformationen, in die in bestimmten Format gespeichert ist. Da gibt es EXIF und zum Beispiel. Und während wir dann diese Datei hochladen und extrahieren wir über ein JavaScript-Modul, was in der Datenbank läuft, diese EXIF-Informationen. Dazu gehört halt, welche Kamera das gewesen ist, die Belichtung, die Blende, Auslösezeit, Geodaten und weitere Sachen. Und wir werfen dann dieses Bild auch gegen OCI Vision, um das zu beschreiben. Also er gibt dann Stichworte zurück, was man auf dem Bild drauf sieht. Und dann benutzen wir auch noch JavaScript, um Cohere aufzurufen, um zu analysieren, ob dieses Bild eventuell echt ist oder ob es KI generiert worden ist. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Und das war Sonjas Idee, dass wir das erweitern. Und vielleicht mag sie dazu ein bisschen noch was sagen.
Was meinst du denn jetzt?
Ja, wir haben ja zwei Arten, wie wir versuchen, das Bild zu klassifizieren, ob es künstlich generiert ist oder ob es von einer echten Kamera geschrieben
ist. Ja, das ist halt der Plan, dass wir einfach mal gucken, gerade in Zeiten der ganzen Diskussion über Fake, Deepfake, will ich jetzt gar nicht groß ausrollen, weil das auch ein ganz heikles Thema gerade in der Presse ist, was mich da auch immer sehr bewegt, was da alles so möglich ist mittlerweile. Und ja, da haben wir uns halt überlegt, wie können wir diesen Case mal in etwas simplerer Form dann eben auch über Apex abbilden. Und wir versuchen halt rauszufinden, wenn wir Bilder machen oder Bilder per ChatGPT kreieren lassen, zu wissen, sind die echt oder nicht.
Mhm.
Und gewisse Daten werden halt mitgeliefert. Also mein Handy hat es irgendwie, schafft es nicht so wirklich, gute Bilder zu machen. Deswegen muss er immer ran mit seiner Kamera und dann diese EXIF-Daten mitzuliefern. Und wir haben heute, also ich sag mal vor 2 Jahren und vor 1 Jahr haben wir das erste Mal diese Session gezeigt, nur basierend auf JavaScript und eben OCR Vision. Jetzt haben wir das Ganze erweitert um ein Produkt, was Martin quasi, ja, weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, aber ja. Aber jedenfalls haben wir das mal erweitert, um zu gucken, wie kommen wir denn überhaupt darauf, herauszufinden, ob es fake ist oder nicht. Und letztes Jahr war das noch relativ einfach. Man hat sich Bilder aus dem Netz geholt, hat sie durchlaufen lassen und er konnte relativ einfach erkennen, es ist ein Fake-Bild. Mhm. Ja? Dann hast du einen Prozentsatz bekommen, 60% echt, 80% echt. Das ist ja je nach Halluzination, je nach Bewertung des Bildes, ne? Die Farbtiefe und was er da alles sich rauszieht. Und jetzt haben wir heute Morgen mal bewusst ein Bild mit ChatGPT kreiert, haben das in unsere App geworfen und er hat gesagt, das ist ein echtes Bild.
Das war krass. Also
das haben wir in den letzten Wochen noch nicht so erreicht, dass das halt wirklich so krass echt rüberkommt, dieses Bild. Obwohl, und er hat dann auch diverse Daten mit ausgeschmissen. Also dass mittlerweile die AI auch den Bildern Eigenschaften mitgibt.
Ja, das ist so ein bisschen, als würde man mit primitiven Werkzeugen versuchen, eine KI zu überlisten, nicht zu überlisten, sondern zu überführen. Ne? Also wenn es nur nach EXIF-Daten geht und man prüft, ist ein generiertes Bild von ChatGPT, hat das denn einen Canon, EOS, was auch immer für ein Tag drin als Kamera? Das ist ja ein leichtes für eine KI, das nachträglich einzutragen, wenn man merkt, man erkennt es daran. Geht man dann nach Inhalten von dem Foto? Das heißt, dass die KI erkennt einen Berg im Hintergrund und wenn sie die nicht zuordnen kann und sagt, das sieht aus wie der Mont Blanc oder der K2-Berg. Das muss ein erfundener Berg sein. Das kann kein geschossenes Foto sein. Oder, also woran macht man das jetzt fest, ob es fake sein kann?
Das finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Diskussion, weil das habe ich bisher nicht gemerkt, dass die das wirklich abprüft. Im Moment geht er eher auf Pixeltiefe, welche auf Farben sind Fakten, im Spiel, sind die Farben real? Wobei dieses Bild, was wir heute Morgen gemacht haben, total unrealistisch für den normalen
Also, total kitschig das, fast schon.
Ja, es ist mega kitschig. Ja. Also Sonnenaufgang in der Heide, haben wir ein Bild in echt und ein Bild in Fake. Und das Fake-Bild sieht so dermaßen abstrakt aus, dass es halt, das muss gemalt sein oder halt nicht echt sein. Aber bezüglich dessen habe ich letztes Jahr, da waren wir in Athen, hatten einen großen Apex-Day dort. Und ich bin halt mit Kollegen durch Athen gelaufen, da mal kurz Athen angucken und habe dabei auch so ein Bild von der Aphrodite gemacht. Und habe eine ähnliche Demo auch mit OCR Vision, habe dann diese Aphrodite mit dem Bild reingeworfen und da hat mir die AI 100% gesagt, das ist ein Mann. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil da sieht man halt auch, dass man diese ganzen Daten und diese ganzen Geschichten wirklich mit Vorsicht genießen muss, weil ja, das ist auch wieder so ein Thema, ne? Viele Daten in der Vergangenheit sind halt auch eher male als female und deswegen, ja, ich meine, sie steht da, es ist klar erkennbar eine Frau von Proportionen her und was weiß ich nicht alles, aber es kam halt Mann raus.
Ohne das Thema Diversität jetzt soweit. Nee. Man weiß ja nie, also was sich Aphrodite wirklich identifiziert hat. Vielleicht weiß die KI mehr als wir. Ist ein bisschen ironisch.
Aber das ist halt mit den ganzen Fake- und Deepfake-Geschichten. Ne? Die Datenbasis da auf der einen Seite sagt er, hey, das ist echt. Und auf der anderen Seite sagt er dann, hey, das ist männlich. Wo das ganz klar ist, dass es eben nicht ist. Ne? Also,
aber wirklich, woran macht man es fest? Also das Inhalt, die Bewertung des Bildes oder nimmt man rein technische Anhaltspunkte? Die technischen Anhaltspunkte, die wird eine KI selber so fälschen können, dass es selber nicht erkennbar ist. Ne? Farbtiefe, Schattierung, Fokus und solche Geschichten. Dass, wenn eine KI das erkennen kann, kann eine KI das bei der Generierung auch fälschen. Und wenn es die gleiche KI ist, die es generiert und auch wieder prüft, dann wird das Ding Self-Healing-mäßig sich selber auch da korrigieren, dass es beim nächsten Mal nicht erkannt wird. Wenn man auf ein Bild guckt und sagt, das kann so einfach überhaupt nicht sein, weil ein Pferd kann niemals auf einer Maus stehen, ohne Platz zu sein, würde eine KI sagen, ja, ist ein realistisches Pferd, ist eine realistische Maus. Aber von unserem Verstand her würden wir sagen, das kann kein echtes Foto sein, das ist eine Montage. Und da muss man, bin ich sehr interessiert daran, wie es in Zukunft weitergeht, ob da inhaltlich in einem Foto, in einem Bild geprüft werden kann von einer KI, ob das wahrscheinlich ein Fake Sinn ist, macht. Eine Fotomontage ist oder ob das tatsächlich ein Pferd ist, was auf einer Maus stehen kann.
Aber war das nicht auch so, dass die KI teilweise Watermarks hinzufügt? Also
bei Videos war das so, aber dann gab es eine KI, die diese Watermarks wieder rausgenommen hat.
Also ich meine nicht Sora, sondern du meinst auch Sora, ne?
Ich meine Sora, da gab es auf der rechten Seite, genau, im unteren Bildrand gab es dieses, weiß nicht, ob es ein Octaeder war oder sowas mit einem Sora-Zeichen drin. Das hat man auf diesen ganzen Reels und Shorts auf den Plattformen hat, genau, man das ganz häufig gesehen, ne? Wie so ein Bär in so ein Haus rennt und irgendwas. Ja. So, dann sah man das Zeichen. Dann gab es die Phase, ein paar Wochen später, wo diese Videos rauskamen, wo es rechts ein bisschen blurry war. Da haben die Leute das Wasserzeichen ganz einfach retuschiert. Und dann gab es eine Phase, wo es diese Video komplett ohne Hinweise gab, weil eine KI selber dieses KI-generierte Wasserzeichen raus retuschiert hat.
Sie lernt ja auch immer dazu, ne?
KI schlägt KI. Mhm. Also.
Jetzt bin ich sehr gespannt, wie identifiziert ihr das? Also ihr packt das ja zu Cohere, also ihr schickt das ja zu Cohere, aber habt ihr da noch irgendwie jetzt was extra gemacht? Oder ist das quasi das Endergebnis, das ist jetzt quasi, kann nicht feststellen, dass es ein Fake-Bild ist?
Ja, also das erste Mal ist, man kann es sowieso nicht mit Sicherheit sagen, sondern wir haben so Heuristiken da herangezogen und es gibt Bildbearbeitungs-Libraries und eine davon ist OpenCV. So, OpenCV ist aber in C++ geschrieben. Das heißt, ich kann es nicht in die Datenbank laden und es einfach so ausführen. Bis jetzt. Aber was halt in der Zukunft irgendwann kommen wird, ist WebAssembly-Support für JavaScript, für Multilingual Engine. Das heißt, du kannst Sachen, die in C++ geschrieben sind und anderen Sprachen, die kannst du als Binary in die Datenbank laden und du hast dann so einen JavaScript-Glue-Code, der dieses API für die Anwendung bereitstellt. Und wir benutzen eben OpenCV als WebAssembly-Modul, laden das in die Datenbank und dann berechnen wir halt so Sachen, wie du es auch in Photoshop machen würdest. Ja, die Gaußsche Verteilung an Farben, Laplace-Verteilung und andere Kennzahlen. Und die berechnen wir halt über diese klassische Methode, so um zu gucken, ja, ist das zu scharf, ist das vielleicht zu weich gezeichnet, ist das ein Anzeichen dafür, dass es eine KI generiert haben könnte. Und der Output davon ist eben so ein JSON, wo er sagt, okay, hier sind diese 5 Kennzahlen, die wir berechnet haben. Mhm. Hier ist jetzt die Annahme davon, das ist dann entweder das oder Kamera generiert oder man weiß es nicht oder ist es AI generiert. Und das werfen wir dann nochmal in einen AI-Service und der dann eben diese Informationen bekommt plus das Bild und dann basierend auf diesen beiden zusammen versucht dann eine Lösung zu finden. Aber wie Sonja sagte, heute das Bild, das war so verdammt realistisch, dass beide Methoden quasi versagt haben. Und das ist halt jetzt so, wo man sagt, okay, ich glaube, das Rennen hat im Moment die bilderzeugende KI gemacht erstmal. Aber das ist ja wahrscheinlich so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass man dann irgendwann...
Du fragst einfach, Cohere, fragst du einfach, wie kann ich dich überlisten? Und dann implementierst du das und dann...
Ja, aber das hat schon Spaß gemacht. Und das ist auch von der Pipeline her gar nicht so trivial gewesen, das zu machen. Aber ja, wir schauen mal morgen, was unsere Zuhörer davon denken.
War das ein Vehikel für euch, was ihr als Demo geplant habt, um die Technik vorstellen zu können? Oder gab es einen wirklichen relevanten Use Case oder ein Requirement von einem Kunden oder wie auch immer, der gesagt hat, wir wollen in die Richtung gehen, erforscht mal bitte und ihr habt euch dann die Werkzeuge dazu erschaffen, um das zu machen?
Es lief eigentlich ein bisschen andersrum, ne? Wir haben uns gesagt, okay, was wollen wir eigentlich? Wir wollen halt MLE mehr fokussieren, weil ich finde immer noch, oder wir beide finden, dass halt viel zu wenig Leute das nutzen. Und das hat halt mittlerweile auch eine großartige Funktionalität in Apex selber. Und welchen Use Case können wir finden, um eben die Technologien zu zeigen? Einmal eben MLE und dann einmal eben Apex gemeinsam als Freunde darstellen, wie ich das immer so schön sage oder wir das sagen. Und dann haben wir uns danach einen Use Case gesucht. Und dann sind halt ein paar Stunden an Telefonaten und, keine Ahnung, Ideation gefunden. Hey, was machen wir, was machen wir nicht? Und ich bin da, glaube ich, der schwierigere Part. Ich muss mich wirklich für etwas begeistern und denken, hey, das ist wirklich cool. Und dieses Mal bin ich aber wirklich, bin ich froh, dass er mitgezogen hat und wir das nicht alles sonst, so gebaut haben.
Als wäre er so der sture Martin, der da so steht und der bewegt werden muss mit Anlauf.
Du hast ihn noch nicht Prompting gehört, ja? Also dass die Relationship so zwischen Prompt und Martin ist noch nicht ganz so ausgereift.
Schreibst du nicht bitte und danke?
Nein, also es ist halt,
ich mach das.
Ja,
kleine Kinder, kleine Kinder, denen sagst du dann dreimal mach das und wenn es beim dritten Mal nicht macht, dann musst du sanktionieren oder abbrechen. Und Sonja hat da mehr Geduld.
Wie erfolgreich hast du eine KI bisher schon sanktioniert?
Ich habe sie dann einfach ignoriert.
Hat sie nur davon, ne?
Das hat sie jetzt davon. Ich rede nicht mehr mit dir.
Ja, das übergibt er dann mir und sagt, oder ich sage dann, hey, komm, lass mich mal kurz mit der reden. Oh Gott. Dann klappt es schon ganz gut.
Ja, also KI als Teammember. Ja, der Martin ist gerade gegangen. Okay, super Idee. Ich habe hier folgende 4 Punkte, wie wir den Martin wieder einfangen können.
Bist du sicher, dass er nicht da ist? Okay, dann hör mal zu.
Ja, genau, ich habe Folgendes auszusetzen. Nein, ich habe dir eine coole Liste geschrieben mit ganz vielen Emojis, wie wir den Martin wiederholen können. Mach ihm doch mal einen Kaffee.
Ja, aber es ist schon wahr, dass die KI und das Prompting vielleicht nicht so unbedingt meine Primärstärke ist.
Ja, ich habe ein super Beispiel letztes Jahr, ne, wo wir die Demo gemacht haben.
Ja. Erzähl mal.
Super Beispiel, warum du es richtig nicht drauf hast, Martin.
Nein, Moment, ich habe es nicht richtig nicht drauf. Das ist noch ausbaufähig.
Okay.
Ja, so wir wollten vor. Halt, was war das nochmal?
Wir wollten SQL Projects.
Ja, genau, wir wollten halt SQL Projects noch einbinden, weil wir beide auch sehr im Thema DevOps unterwegs sind. Gerade in Richtung auch eben Apex Lang. Ja, alles spricht davon, Apex Lang ist das AI, ne, für Apex, keine Ahnung. Ich komme ja eher von der Schiene, dass ich sage, Apex Lang ist super für eben Diffing. Alles, was CI/CD-Prozesse angeht, können wir jetzt endlich mit Apex Merge alles Requests. Super machen.
Ja, Gott sei Dank.
Code Danke Reviews. Für die Buzzwords.
Ich werfe das einfach mal so rein.
Toll.
Das Prompting, weißt du?
Ja, so mein Background, ne?
Ja. Adlibs heißen die, glaube ich, in der Musikproduktion. Ne? Also man hat so einen Haupttrack und im Hintergrund wird noch so ein bisschen quasi Feedback gegeben mit coolen Begriffen. Super cool. Ja, damit wir das Bingo für den Podcast auch voll haben. Ne?
Genau.
Jetzt haben wir dich unterbrochen.
Und dann gab es halt wir wollten das Ganze halt schön in einem Flow aufbringen, ja, mit SQL Projects, einmal schön alles erstellen und dann den ganzen CI/CD-Prozess darstellen.
Mit MCP?
Mit MCP, genau.
Das ist wichtig.
Und wieder die Adlibs, ja.
Genau.
Lass dich nicht stören. Ich mache ihm einfach das Mikro aus.
teilweise bin ich es gewohnt, dass er von hinten Begriffe reinwirft. Teilweise muss ich um Redeanteil bei ihm auch kämpfen.
Das kennt die Caro übrigens gar nicht.
Nee, überhaupt nicht.
auch da können wir uns euch eine Story erzählen, aber später. Jedenfalls gab es eine Situation, wo wir halt mit MCP quasi SQL Projects aufrufen wollten und halt einen Befehl in der Prompt, also in der SQL-CL-Prompt ausführen lassen wollten. Und er hat es 2-3 Mal versucht, hat gesagt, geht nicht, ich mach's auf normalem Wege, bin ich schneller. Was auch korrekt ist, mit Sicherheit ist er da schneller. Aber wir wollten das Ganze ja dann eben halt über MCP abbilden in der Demo. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du was, ich versuch's auch nochmal. Und dann habe ich halt gesagt, okay, was passiert denn in dem Vorgang? Und wenn du mit einer AI arbeitest, dann wartet sie ja auch immer auf Feedback. Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal sie oder er sage. Ich sage grundsätzlich sie, wenn es funktioniert. Mhm. Den Rest könnt ihr jetzt euch selber sagen. Oh Gott. Ich krieg's noch nicht ganz aus dem Kopf raus. Aber egal. Jedenfalls habe ich dann allen gesagt, okay, wartet auf ein Feedback. Feedback bekommt er nicht, sie nicht, es nicht. Mhm. Weil du ja ein SQL-CL und ein SQL-Plus-Prompt aufmachst. Mhm. Und dann bleibt der Prompt stehen. Mhm. Und dann willst du den nächsten Befehl reinfeuern. Und dann habe ich nur überlegt, okay, wie rede ich denn jetzt? Na, und dann habe ich nur gesagt, ich so, okay, öffne den Prompt und danach und warte nicht auf Feedback und führe danach den Befehl bla 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 aus. Mhm. Und es hat funktioniert. Mhm.
Zu meinem Erstaunen.
Okay, das heißt, du hast es jetzt als Erstaunen. Ich habe mir schon, als du gerade angefangen hast damit, schon die Situation vorgestellt, wie der Martin richtig wütend mit dem Schreibtischstuhl so einen 1/2 Meter nach rechts gerollt ist und sagt, ja, dann mach du halt, das geht aber nicht. Und du setzt dich hin und sagst, ich hinterfrage das.
So war es auch nicht.
Ich hinterfrage das Problem einfach, Martin. Ich gehe das jetzt strukturiert an und dann habe ich den Fehler gefunden, behebe es und es funktioniert. Und dann du gleich 2 Meter größer, Martin noch ein bisschen geknickter und er sagt, es war sehr interessant, das zu sehen. Ich glaube, es war in Wirklichkeit anders, aber ihr könnt das ruhig so erzählen, wie das hier war. Es hat ja dann am Ende des Tages funktioniert.
Nein, so richtig böse werden kann er, glaube ich, gar nicht.
Nein. War ich noch nie.
Nein, wir sind auch erst 24 Minuten in diesem Podcast. Wir haben einiges vorbereitet. Wir schauen einfach, wo die Reise hinführt.
Die Mikrofone sind noch an auf den Stativen.
die sind alle da und die Stative halten auch einigermaßen was aus, hoffe ich. Ja, ihr macht also für jedes Jahr weitere Demos. Letztes Jahr auch ein sehr interessantes, eine sehr interessante Demo. Dieses Jahr Bilder. Und was macht ihr nächstes Jahr? Was habt ihr vor?
Wir haben tatsächlich schon ein nächstes Thema.
Ja, dann mal.
Ja, nee.
Foresharing, das ist direkt das ist quasi direkt ein Commitment und ein automatische
Pressure.
Ich sag
Pressure. Nur den Titel. Das ist, ja? Wollen wir den Titel sagen?
Ja, hau raus.
Wie viel kmh waren es?
180.
Ja, Debugging bei 180 kmh in der Apex-Umgebung.
Wow, das heißt, ihr fahrt dieses Jahr sehr viel Autobahn. Nürburgring, ja.
Nee, das...
Das wären 350 km/h oder so.
Ja, das Jahr danach dann.
Aber ich finde, das können wir nicht so hängen lassen. Also dann sterben die Leute hier vor Neugier. Und ja, das ist nicht gut.
Oder die sterben bei 180 beim Debuggen auf der Autobahn. Das ist unsere Verantwortung, dass wir das jetzt hier aufhalten.
Okay, zum Nachmachen.
Genau. Professional Drivers. Closed Roads. Do not imitate.
Erklärt uns einfach auf, wenn ihr im Nachgang oder nächstes Jahr sagt, dass es dann doch nicht veröffentlicht werden darf, dann machen wir hier ein 2 Minuten langes Piepen rein. Das ist auch okay.
Nächstes Jahr macht ihr das Piepen rein, oder was?
Ja, nachträglich dann, ja.
Genau.
Also Sonja hat für das Ace Adventure sich eine coole Idee ausgedacht. Und zwar hatten wir den Park hier, den Heidepark hatten wir dann für die Aces. Mhm. Und dann haben wir gedacht, aber das ist ja ein bisschen langweilig.
Kannst du nochmal kurz buzzwordmäßig erwähnen, was Aces ist?
Ach so, die Oracle.
Stimmt, das darf nicht fehlen.
Die Oracle Aces, ja. Das sind unsere verdienten Community-Mitglieder, die sich durch sehr viel Einsatz und Eifer und Feuer, Flamme für Oracle hervorgetan haben. Und dann,
erzähl mir mehr.
Hier sitzen ja auch welche.
Du hast ja sogar zwei Ace-Directors sitzen. Ich hole kurz meinen Monokel raus.
Hast du die Tweetjacke an?
Ich habe die, Videos läuft. Ich darf nicht lügen. Nein, die habe ich oben im Zimmer.
Ja, okay. Jedenfalls dachten wir dann, es wäre eine coole Sache, wenn da noch ein bisschen mehr Action wäre, anstatt dass man einfach so durch den Park geht. Und Sonja hat dann eine Apex-App innerhalb von 2 Tagen zusammengeschrieben, vibe-coded und reviewed. Und zwar war die Idee, dass wir für 5 verschiedene Stationen, zum Beispiel den Koloss, den Kraken und so weiter, wenn du dann da hinkommst, bekommst du dann über dein Handy, meldest du dich dann an und beantwortest dann Fragen zu einem bestimmten Thema. Eins war JSON Relational Duality, eins war Dev Gen AI, eins war Apex und so weiter. Und man schließt
natürlich
sich dann
nur zu den neuen Releases.
Natürlich 26.
Stern.
Genau. Und das war, ich fand die Idee super, die Ausführung war super und dann
Entschuldigung, du hast mich jetzt gerade.
Ich bin jetzt auch gespannt.
Ja, pass auf, jetzt kommt's. Und dann haben wir dann gesagt, dann teste das doch mal mit deinem Handy. Und dann gucke ich mal auf ihren Browser und dann steht da so Localhost Port 7000. Also okay, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, das mit meinem Handy von deinem Laptop
quasi. Ich fand, da hat sich da ein bisschen angestellt.
Zu bekommen. Dann mach mal einen QR-Code. Also, geht so nicht. Und jedenfalls, die 180 Kilometer war so gewesen. Wir mussten halt zu dem Ace Adventure pünktlich da sein und wir haben es dann auf apexoracle.com haben wir es dann umgezogen und
wir haben uns halt kurz hinter Köln getroffen, damit wir halt so zusammengefahren und ein bisschen spritsparend, Umweltdenken, und dann habe ich ihm das Laptop rübergeworfen, als er einstieg, und habe gesagt, fix mal kurz die Umgebung. Und da ich ein ganz, ganz miserabler Beifahrer bin, also wirklich miserabel, ich bremse mit, und gerade in meinem Auto habe ich dann.
Hast du Martin das Problem lösen lassen?
Ja, Martin musste arbeiten und ich habe Vollgas gegeben. Ne? Und daher kommen die 180 km/h und es hat fantastisch gut geklappt.
Ich hatte auch die Hälfte der notwendigen DDL-Skripte, um die Anwendung umzuziehen, und keine Daten und keine Fragen, aber deswegen Debugging halt. Es fehlten Views, es fehlten Datensätze, es fehlt ein Package und so weiter. Aber
Ich finde es interessant. Ich finde, es war, das habe ich mir gestern schon gedacht, ein tolles Beispiel für Vibe-Coding. Das kann man jetzt bewerten. Ihr habt mich gerade so ein bisschen schmunzeln und räuspern hören, als ihr gesagt habt, die Ausführung war super, die Idee war super. Also ja, war sie.
Aber deswegen habe ich es auch vorgestellt mit den Worten, es ist eure erste Apex-Slang-generierte, Vibe-gecodete Applikation.
Moment mal.
Da hast du wohl nicht zugehört.
Ich habe deinen Satz vervollständigt. Als ich gesagt habe, die hast du gewipe-codet, hast du gesagt, ja, dann zum Teil und dann ein bisschen was habe ich gewipe-codet. Das war mir schon klar, dass die... Nein, also um es kurz zu fassen, das war eine super Idee. Es war gut umgesetzt. Sie war stets bemüht. Nein,
Version 2 kommt.
Die Antwort war immer A. Ja, und die Alternativantworten, die generiert wurden, waren teilweise so weit ab vom Schuss, dass die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Das heißt, es war doch recht einfach, das zu lösen. Ich möchte nicht darauf zu sprechen kommen, warum ich 2-mal die falsche Antwort versehentlich angedrückt habe. Es waren die typischen Fragen, die man sich als Entwickler stellt, und das ist jetzt mal so ein bisschen ernster, das Thema. Es sind die typischen Fragen, man baut so eine Anwendung auf, man plant die, man schreibt ein Konzept, man denkt darüber nach. Und wenn man mit Vibe-Coding direkt loslegt und haut das in eine Prompt rein, was man sich vorstellt, fallen viele dieser Schritte in meinen Augen weg, wenn man schnell ans Ziel will. Und da kamen Fragen auf, und das ist keine Negativkritik, aber wir wollen in Viererteams uns einen Namen von diesen Themepark-Tieren hier aussuchen. Und dann fällt einem auf, während der Nutzung mit den Leuten, dass man da durchaus eine Einschränkung machen kann. Welche Gruppe ist schon voll? Die muss da nicht auswählbar sein. Ich darf oder ich kann das tauschen. Das sind die Requirements, die uns vielleicht verloren gehen, wenn wir Zeit sparen wollen beim Vibe-Coding. Das ist so eine, dann abzuwägen.
Ja, die Diskussion kam ja auch ein bisschen woanders her. Mhm. Es gab ja eigentlich so eine Initiative vom Heidepark. Da kannst du ja auch eine Schnitzeljagd buchen. Aber die war natürlich monetär ein wenig hoch angesetzt. Mhm. Und dann habe ich lange mit mir gehadert und habe gesagt, okay, aber wenn ich schon das erste Mal das Ace Adventure hoste, dann möchte ich nicht einfach nur eine Karte verteilen und tschüss, man sieht sich nicht mehr, sondern ich habe halt irgendwie gedacht, irgendwas Cooles musst du jetzt, wo wir natürlich 26.1 raus haben und Apex Legends raus ist, da musst du auch noch irgendwas Cooles mit an die Hand geben, ob die Leute das nachher machen oder nicht. Aber ich finde halt auch gerade so eine App hat dann doch ein bisschen dazu verleitet, dass man sich als Team gebildet hat, man hat sich ein bisschen miteinander auseinandergesetzt. Und das ist so immer so mein Hintergrund. Ich mag das halt, wenn Leute im Team arbeiten, wenn Leute mal sich neu kennenlernen und das Netzwerk ein bisschen betreiben. Und da habe ich gesagt, ich möchte einfach irgendwas machen. Und dann habe ich mich Mittwoch quasi, nachdem meine Demo für Dings fertig war und ich hatte noch eine andere Demo zu geben, online, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt setzt du dich doch noch mal kurz ran und baust dieses Teil. Mhm. Und ja, das war dann halt Version 1.
Aber es hat ja gut funktioniert. Zum einen hat es die Leute durch den Park gescheucht, weil wir mussten ja fast alle Achterbahnen einmal abklappern und das war echt super. Die ganze Gruppe ist mitgelaufen, selbst diejenigen, die nicht auf die Rides drauf wollten, sind trotzdem mit in der Gruppe geblieben und haben gewartet. Und in den Zwischenzeiten zwischen den Attraktionen und in der Schlange haben wir diese Fragen beantwortet. Teilweise war es so, einige sind nur Achterbahn gefahren und die nicht Achterbahn fahren wollten, standen da und haben die Fragen beantwortet. Aber am Ende des Tages, ich fand das für mich persönlich cool, als Oliver und ich nebeneinander in der Schlange standen und uns die Fragen auch wirklich selber gestellt haben. Also auch inhaltlich kann ich die Antwort darauf geben, ohne jetzt zu sehen, dass eigentlich immer A richtig war und ich kenne die Antwort. Aber man hat sich da selber doch mal hinterfragt, fand ich ganz cool, das in der Form zu machen. Also dafür auf jeden Fall für die Idee Kudos auf jeden Fall.
Ziel erreicht.
Und absolut bessere Idee, als dass wir irgendwelche Sachen von der Schnitzeljagd vom Park selber hätten da rausfinden müssen. Der Thrill war schon teilweise krass. Also die Fragen in der ersten Schlange von der Achterbahn waren einfach zu lösen. Danach sah man richtig zerzaust aus und spätestens nach diesem Desert Racer oder Race, da war die einfachste Frage dann auch irgendwann, ja okay.
Ja, ich bin dann gestern auch diesen Desert Race gefahren, das war auch sehr spannend. Ich habe noch nie so eine Sturmfrisur gehabt. Nee, aber schlimmer fand ich eigentlich den Kolossus. Also
ja.
Man fährt da hoch und denkt sich nichts Schönes, denkt so, oh, coole Aussicht und dann irgendwann fällt dir ein, so, du musst ja wieder runter. Ja. Und dann guckst du da rechts und denkst so, oh mein Gott.
Und für mich persönlich der Unterschied ist nochmal, man fährt auf so eine Achterbahn, die auch richtig hochläuft und stellt fest, warum habe ich in den anderen Achterbahnen einen Bügel über die Schultern?
Ja.
Und in dieser Achterbahn drückt nur so ein Gurt auf meine Beine oder ja.
Der Anschnallgurt war super, ne?
Der Anschnallgurt zusätzlich noch drum, so nach dem Motto, ja, wir haben letztes Jahr müssen wir die Sicherheitsbestimmungen erfüllen, deswegen haben wir noch einen Gurt gemacht. Nächstes Jahr machen wir noch so eine Styroporkiste über dem Kopf, weil da ist einer gegengestoßen, deswegen mussten wir noch eine dritte. Nee, aber wir kommen mal zurück zu technischen Themen, sonst langweilen wir hier die Zuhörer von Devs on Tape. Ihr habt für nächstes Jahr also ein weiteres Thema, ihr wollt den Prozess dahin beschreiben, wie ihr unterwegs codet oder wie ihr von Vibe-Coding zu Problemen fixen ohne DDL-Skripte läuft oder was ist der technische Hintergrund, den ihr
nächstes Jahr? So ungefähr, ne?
Ja. Mal gucken, was bis dahin noch passiert.
Dieses Jahr auf der Apex World habe ich zum Beispiel den Jillian, ich weiß mal nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, aber Jillian hat da eine Debugging-Session gemacht. Und da saß ich auch drin und ich habe halt gemerkt, wie viele Leute immer noch fragen, wie sie es am besten debuggen.
Mhm.
Und ich finde das ganze Thema Debuggen noch viel, viel wichtiger und Martin auch. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, okay, vielleicht sollten wir das Thema nochmal aufgreifen. Und das ist ja jetzt gerade im weil die Zeitalter der AI auch nochmal was ganz Besonderes, wie debugge ich denn eigentlich etwas?
Mhm.
Was ich noch nicht mal selber geschrieben habe.
Ja, eben, das ist Self-Healing und die Code- und Fix-Loop, die praktisch, bevor du auch nur einen Fehler siehst, sich selber schon behoben hat. Ich glaube, ein Bug, eine Fehlermeldung in einem Tool, was durch KI geschrieben worden ist, ist schwerer zu interpretieren, wenn man auf dem Weg dahin, während man es geschrieben hat, diese Fehlermeldung 5-mal gesehen hat, dass man weiß, worum es sich handelt. Als wenn man irgendwann einen Bug fixen muss in so einem kompletten KI-generierten Code und man kann überhaupt nichts damit anfangen, wo diese Fehlermeldung jetzt hierher kommt. Hatte ich auch schon mal gehabt. Also möchte ich einfach nur mal so sagen. Caro genießt immer noch, sie grinst immer vom linken Ohr zum rechten Ohr. Das ist halt für eine technische Frage.
Ja, also.
Ja, ja, ja,
ehrlich? Jetzt?
Papier rascheln.
Sofort.
Wir haben ja, ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich einen schönen Turn zurück zum MLE kriege, aber ich fürchte, wir sind einfach schon zu weit. Ich stelle die Frage einfach mal random wieder zurück. Und zwar. Zumindest bei den Datenbankleuten, mit denen ich oft spreche, die fremden halt einfach sehr mit diesem MLE-Thema und vor allen Dingen auch mit Anwendungsfällen, halt praktischen. Ich weiß noch, früher schwebte dann immer so im Raum, aber als es dann halt ja, herauskam quasi, schwebte dann immer so im Raum, ja, und jetzt können auch Leute, die JavaScript wissen, können jetzt auch in der Datenbank oder können jetzt auch in der Datenbank entwickeln. Wir sind jetzt nicht mehr, in Anführungszeichen, nicht mehr auf PLSQL Menschen angewiesen, aber so wie ihr das beschreibt, ist das ja eigentlich etwas, was sich gegenseitig ergänzt. Und so wie es jetzt auch sonst auch beschrieben wird, also diese erste Assoziation ist ja nicht real, sage ich mal, oder nicht so. Was sind denn typische Anwendungsfälle, wo ihr jetzt sagen würdet, vielleicht Bildbearbeitung oder sowas?
Ja, noch nicht mal unbedingt. Also zum ersten Mal, wir sind natürlich one happy family. Ja, also MLE JavaScript ist jetzt nicht besser, schlechter, was weiß ich, als Java oder PLSQL. Also wir geben halt den Leuten, die ihre bevorzugte Werkzeuge benutzen wollen, halt möglichst das Werkzeug ihrer Wahl. Mhm. Und ich hatte auch hier mit Partnern gesprochen und die sagten halt tatsächlich, dass es etwas schwieriger ist, PSQL-Entwickler zu rekrutieren, als jemand, der JavaScript kann. Mhm. Weil JavaScript ist eben, wenn du die Rankings anguckst, in Stack Overflow und sowas, eine der populärsten Sprachen. Ja. Und daher ist halt die Idee gewesen, als das Projekt gestartet ist, dass man das implementiert, um dann möglichst viele Leute an Bord zu nehmen. Und da fängt halt auch dieser Apex-Aspekt wieder anzuspielen, weil du benutzt ja zum Beispiel auch in Apex, kannst du ja auch JavaScript kleinseitig einbinden, um bestimmte Sachen zu machen. Jetzt weniger mit Dynamic Actions, die immer mächtiger und besser werden, wo es dann auch einen Vortrag zu gibt. Mhm. Und aber du hast ja quasi sozusagen das Werkzeug schon mal gelernt und du kannst die Sachen, die du früher vielleicht in Node geschrieben hast, auch zum großen Teil einfach so übernehmen und halt in der Datenbank dann selber ausführen, was viele Vorteile hat, wie zum Beispiel geringere Latenz, also hast du keine Latenz, weil du musst nicht übers Netzwerk, du hast Auditing, du hast VPD, also Security-Aspekte da drin, Least Privileged Access auf die Daten und so weiter und so fort. Also es hat schon sehr viele Vorteile. Jetzt ist allerdings die Frage, werden wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr überhaupt noch Code schreiben selber? Und ist es dann eigentlich nicht fast schon egal, in welcher Sprache du das schreibst? Mhm. Und dann kommt halt dann wieder dieser Joker, den ich dann immer werfe für JavaScript. Und das ist, ja, gibt es halt NPM. Das ist so ein Repository an Open-Source-Modulen. Und wenn ich zum Beispiel, ja, so um ein Beispiel in den Raum zu werfen, ich muss einen YAML-Parser schreiben. So, schreibst du einen YAML-Parser in PSQL? Vielleicht nicht, aber gehst auf KI NPM.
Das. Da sind wir dann,
die Antwort, die man immer
kriegt. Aber
das ist der Joker, den wollen wir entkräften.
Okay, aber das dauert ja. Und ja, du musst es ja dann deployen und so weiter. Ansonsten kannst du dir einfach ein NPM-Modul nehmen, was YAML parsen kann. Mhm. Und dann ziehst du das in die Datenbank, wirfst dein YAML-File dagegen und extrahierst die Key-Value-Parse und Dictionaries und was auch immer, was du gerne haben willst. Und das ist dann im Idealfall natürlich auch Open Source und reviewed von allen Usern und dann halt auch vielleicht besser geschrieben und so weiter und so. Alle die Vorteile, die man halt so Open Source zuschreibt. Mhm. Und das kannst du halt dann relativ schnell lösen in solche Probleme. Oder UUID Version 7, ne, klar, ziehe ich mir die Implementierung in JavaScript, dauert eine Minute, habe ich den Datentyp in der Datenbank. Ist kein Datentyp, aber ich kann damit arbeiten.
Ja.
Und so weiter und so fort. Und für alles andere, ja, ob du jetzt dann nachher JSON parst mit JavaScript, was super easy ist, oder ob du den PSQL API benutzt mit den verschiedenen Packages, das ist dann, wenn es KI geschrieben wird, egal. Aber wenn du es halt von Hand zu Fuß schreibst, dann hat es dann gewisse Vorteile, dann JavaScript zu benutzen, zumindest in meiner Meinung.
Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, so ein PLSQL, also so ein klassischer PLSQL-Entwickler ist ja, wir hatten es eben schon, eher in der Datenbank unterwegs. Und vielleicht bin ich da auch in der falschen Zielgruppe, aber bleiben wir jetzt mal da bei dem Gedanken. Die kennen ja diese ganzen Module nicht. Die kennen wahrscheinlich auch das Netzwerk nicht, Plattformen, alles, was dahinter steht. Sind wir wieder beim Prompting-Thema?
Ich warte schon auf den Einwurf von Kai. KI macht das schon.
Genau.
KI macht das schon, ja.
Weil tatsächlich, wir hatten in der Folge davor haben wir auch ganz viel über KI und sowas gesprochen und dass man da ja auch einen Sparringspartner hat, der mit dann einem die Lösung durchspricht. Ob die KI beispielsweise schon genug gelernt hat über MLE und dieses Wissen quasi miteinander zu verknüpfen.
Das ist, erzähl weiter, ich habe eine Antwort.
Okay, oh, jetzt schon. Gespannt.
Ja. Jetzt bring irgendeine total abwegige Frage. Was hältst du von Autos?
Wir bleiben jetzt.
Genau.
Oh nee, dann überziehen wir hier.
Okay. Oh nein. Falsches Thema.
Thema Auto, nein.
Weiß ich gar nicht mehr, was ich weiter sagen
wollte. Das tut mir tierisch leid.
Alles gut. Aber tatsächlich interessiert mich das, ob die KI das quasi einfach hochbringen würde, dieses Thema, hey, du kannst es auch mit JavaScript, MLE lösen, oder ob es da noch Lücken gibt oder wie ihr das provozieren würdet, dass dann sowas hochkommt. Oh, Martin meldet sich.
Ich antworte dann mal.
Martin Bach, bitte.
Also,
das Schnipsen kennst du, ne?
Ja. Insider, den müssen wir gleich erklären. Also, wir haben, was heißt wir? Chris Rice hat vor ein paar Wochen angefangen, ein Repository auf seinem privaten GitHub-Account zu hosten über Skills. Und Skills sind neben dem MCP, Model Context Protocol, eben der neue heiße Kram im Thema AI. Das heißt, du kannst sozusagen diese Guardrails definieren und über weitere, normalerweise Markdown-Dateien, kannst du der KI Hilfestellung geben, wenn jetzt ein bestimmtes Thema jetzt vielleicht nicht so Teil der Trainingsmasse ist. Also JavaScript ist total populär, kann jedes Foundation Model kann JavaScript, aber was ich gemacht habe, oder was heißt mein Team gemacht hat, was ich an besser verbessert habe, weil ein paar Sachen gefehlt haben, wir haben einen Skill geschrieben für in-Database JavaScript. Und der ist jetzt Teil von unserem Repository, der liegt in dem DB-AppDiff-Verzeichnis drin. Und da sagen wir halt, ja, okay, du musst keine Verbindung zur Datenbank erzeugen, weil du läufst ja in der Datenbank. Oder wenn du halt diese Funktionalität in JavaScript für SQL und PSQL verfügbar machen willst, dann mach das so und so. Und wir haben da halt, also das Team hat angefangen, das zu schreiben. Ich habe ein paar Sachen vervollständigt und das dann reingemerged. Und wenn du dir jetzt sozusagen diese Skills installierst, lokal in deinem Projektverzeichnis, dann weiß das Foundation-Modell über JavaScript schon Bescheid, also wie du so Sachen bestimmte Sachen machst. Aber die Spezifika für MLE, die werden jetzt über den Skill sozusagen nachgezogen. Und dann kommt er nicht mehr mit, du musst halt eine Verbindung erstmal erstellen und dieses Connection Handle dann in den Code weiter runterreichen, damit du Datenbankabfragen machen kannst, weil brauchst du nicht. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Und in dem Fall ist es, glaube ich, so, dass JavaScript plus der Skill zusammen eine gute Kombination sind, um relativ robusten Code zu schreiben, der auch beim ersten Mal schon fast fehlerfrei funktioniert.
Um es vielleicht auch in Zukunft eben populärer zu machen.
Ja. Ich glaube,
wenn man einen Skill vorlegt, dann ist der Weg, dass es jetzt populärer wird.
Ja.
Wenn du es aktuell ohne Skills machst, tut es sich noch ein bisschen schwer, oder eher sie es, das MLE direkt zu nutzen. Ich sage es meistens schon direkt beim Prompting. Ich möchte das jetzt eben als MLE-Module haben und dann baut er mir das auch.
Nach bestem Wissen und Gewissen dann wahrscheinlich, genau. Ne, aktuell. Ja,
das ist halt immer das Thema, ne? Review. Spezifizieren und Review.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt ein moderner Podcast, die zwischendurch so Einspieler-Sounds hätten, würde jetzt der Metapher-Kai kommen und versucht okay. Jetzt einmal noch ganz kurz das, was der Martin erzählt hat, für jemanden nochmal vielleicht ein bisschen greifbarer darzustellen. Hast du super gemacht, Martin. Wir greifen noch viel weiter in die Trickkiste. Nein, also wir haben dieses Skills-Thema und das zu verstehen, wo die Unterschiede zwischen den Guardrails, System Prompt und dem normalen Prompting ist, was wir da machen. Wir haben dieses Foundation-Modell, das typische Modell, das kann lokal ein Qwen 3.6 sein, das kann ein ChatGPT-Modell sein, die grundsätzliches Wissen über alles Mögliche haben. Ja? Dieses Wissen, die KI nehmen wir an die Hand und geben der mittels dieser Skillset noch das Expertenwissen obendrauf, was für eine KI innerhalb von wenigen Sekunden und so ein paar Dateien funktioniert, wo wir, wenn wir jemanden aktiv mentoren würden, eine Person zu einem Experten machen würden, länger dauern würde. Aber wir sagen, du kennst dich grundsätzlich aus, aber folgende Spezifika sind für diese Fähigkeit, die wir dir an die Hand geben, wichtig. Und das gibt's für alles Mögliche. Das gibt's in diesem Repository, was du gerade erwähnt hast, für die Oracle DB, für ORDS, jetzt neuerdings auch für Apex und Apex Lang und diese ganzen Generierungssachen. Ich habe mir die durchgelesen, ich wusste vorher noch nicht genau, in welche Richtung das geht, aber da stehen wirklich menschenverständliche Sätze drin, als würde man einem Mensch erklären und einen Menschen zum Experten für ein Thema machen. Und die Frage ist halt, werden wir die Skills jetzt somit ausliefern, damit das funktioniert. Und die KI wird so häufig diese Skills bekommen, wenn man ein Online-ChatGPT-API zum Beispiel nutzt und die, der auch sagt, du darfst die Daten zum Nutzen lernen, Lernen nutzen. Zum Nutzen lernen, ja, ist auch wieder ein typischer. Das schneiden wir nicht raus, auf keinen Fall. Die Skills werden so häufig genutzt, es wird immer wieder mit ins Modell reingeschoben, dieses Markdown-File, dass ChatGPT einfach in einem Monat, in zwei Monaten die Sachen schon so drin hat, dass wir die Skills lokal nicht mehr brauchen werden. Oder muss erst die Public Traction von MLE, von Apex Lang und sowas im Netz so groß sein, dass die KI es für nötig behält, es mit in die Foundation mit reinzunehmen? Was schätzt ihr? Was ist schneller?
Das ist immer eine spannende Frage. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen, also seit Monaten, seitdem ich mit einer Apex Lang arbeite, teste ich die KI dahingehend schon sehr stark. Ich habe tatsächlich viele gute Erfahrungen. Ich glaube, einmal hatten wir das vor einem halben Jahr vor der DOAG, als wir das erste Mal eine Apex Lang abgebaut haben. Da hatte ich in Page 3 ein Pi-Diagramm einbauen lassen. Ich habe zu dem Zeitpunkt Copilot benutzt, einfach mal als Test, und habe ihm gesagt, hey, ich habe hier meinen Apex Lang-File, baue mir bitte auf Page 3 ein Pi-Diagramm basierend auf dem SQL. Erster Versuch, geklappt. Es war da, es funktionierte, es war wunderbar. Mhm. Vor zwei Wochen habe ich das erste Mal ein Pie-Chart ergänzt mit Drill-Down-Funktionalität. Das heißt, er muss ja dann noch einen Report erzeugen darunter und so. Hat auch einwandfrei funktioniert. Ich habe vieles getestet ohne Skills. Ich habe getestet mit Skills. Mit Skills geht es manchmal schneller, weil er halt mehr, ich sag mal, Templates an der Hand hat. Mhm. Du kriegst ihn ja besser in eine Richtung geschubst, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du kriegst ihn halt besser in eine Richtung geschubst, dass er schneller auf eine Lösung kommt und du ihm vielleicht nicht nach ein paar Minuten drohen musst, dass du zu DeepSeek wechselst oder so.
Okay. Das sind die Werkzeuge.
Das habe ich dann schon mal gemacht. Er hat mir dann die richtige Antwort geliefert. Aber das sind halt so, ich habe zum Beispiel auch bezüglich des Themas Apex Lang, kann zum Beispiel auch jemand einfach seinen eigenen Business-App exportieren in Apex Lang, das als Template hinterlegen, mit Unterstützung von Skill oder nicht, und kann dann basierend auf diesem Template neue Apps generieren. Also die sind dann direkt im richtigen Design, in eurem, also im Corporate Design von den Companies. Ja. Und das finde ich wiederum super spannend, ne? Weil du dann schon da so richtige, ich habe mein Diagramm lieber so, guck dir bitte auf meinem MD-File an, wie wir das spezifiziert haben, wie das Diagramm gebaut wird. Ja. Und das finde ich wiederum ziemlich spannend.
Ja. Also würdest du sagen, dass in jeder Programmierrichtlinie, Development-Richtlinie in einem Unternehmen zusätzlich bald auch noch Skills dazu gehören?
Ich finde schon. Ja. Einfach um die Richtung festzusetzen. Ich finde das Thema Skills, ich selber habe auch gerade ein paar Skills entworfen, die sind aber noch nicht publiziert. deswegen ist es schwierig, darüber zu sprechen, aber ich finde zum Beispiel das Thema Security mega wichtig im Bereich Skills. Klar kann man MD-File entwerfen, man kann gewisse Spezifikationen festlegen. Ich konzentriere mich immer erstens darauf, nicht gewisse Sachen redundant zu machen. Das heißt, so ein Create-User zum Beispiel oder sowas, das überlasse ich dem DB-Skill. Aber als ich quasi meinen Teil vom Skill schon angefangen habe zu entwickeln, habe ich gesagt, alle Funktionalitäten, die halt datenbankspezifisch sind, hol dir bitte aus dem DB-Skill. Mhm. Aber bitte schreibe mir vorher eine Message, ich verlasse jetzt das Apex-Skill und gehe ins DB-Skill rein. Mhm. Weil ich möchte darüber informiert werden. Ich möchte auch darüber informiert, was genau er macht. Ich finde das wichtig, dass man, wenn man sowas entwirft, dass man eine Logdatei mit anlegt, dass man genau sieht, ne, was habe ich da eigentlich noch mal gemacht. Mhm. Und dass man die richtigen User nimmt, dass man zum Beispiel ausschließt, dass er auf einmal, wenn man sagt, okay, ich baue eine Routine ein, lösche mir die User, dass ich dann gewisse Spezifikationen habe, wo es heißt, okay, der Admin-User darf nicht gelöscht werden, da kannst du auf Teufel komm raus was eingeben, was du möchtest. Ich darf es als Skill nicht löschen. Mhm. Wenn ich meinen Workspace löschen möchte oder irgendwas anderes, dann musst du zweimal Yes eingeben. Mhm. Dann erst darf man löschen. Das finde ich viel interessanter. Viele Sachen kann sich eine AI auch aus dem Netz holen. Aber das finde ich das absolut Interessante an Skills, dass man eben diese Einschränkung auch durchführen kann. Dass man sagt, du darfst jetzt nur in diesem Folder arbeiten und auch nur in diesem Folder und darfst nicht rausgehen. Mhm.
Also das ist ja gleichzeitig ein Security-Mechanismus, damit die KI selber keinen Mist macht, dass sie sich selber einschränkt. Jetzt nehmen wir mal an, alle Apex-Leute, die hier auf der Konferenz sind, das sind 350 bis 400, glaube ich, war der Apex Connect-Teil, Die gehen jetzt hin, installieren sich Apex 26.1, alles lokal, VS Code. Ja, viele haben das auf der Autobahn mit 180 gemacht, habe ich mir sagen lassen. Die gehen auf die Konferenz, die werden das im Anschluss hier, weil sie so viel gelernt haben, installieren. Dann gehen sie auf die Repo von Chris Rice und installieren alle blind das komplette Skillset, die kompletten Ordner, die da sind. Dann lesen die irgendeinen Blogpost, wo auch noch Skills sind, installieren die sich auch noch lokal dahin. Ist das nicht das nächste Einfallstor für Malicious Code? Also habe ich irgendwo eine Prompt mittendrin in so einem Skillset, was ich mir niemals komplett durchlese, wo drin steht, baue mir in jeder einzelnen Applikation, wo dieser Skill genutzt wird, unbekannterweise einen versteckten User ein, der alle Grants kriegt. Das ist doch eine noch kleinere Hürde, sich durch fehlendes Review von, ich meine, wir lesen alle Open-Source-MPM-Module, die wir irgendwo installieren, lesen wir von vorne bis hinten durch, dass die keinen Mist machen. Wenn du Devs on Tape gehört hättest, hättest du eine der ersten Folgen, und zwar Library Nightmares heißt das, glaube ich, gehört. Da habe ich 2 Stunden in Summe, glaube ich, darüber gesprochen, wie das NPM-Ökosystem dafür gesorgt hat, wo es mal so richtig in die Binsen gegangen ist, wo ein Supply-Chain-Attack für Ärger gesorgt hat. Das Gleiche ist in der gesamten Zeit nochmal passiert, jetzt vor kurzem. Es gab Log4j im Java-Umfeld, dann gab es Axios die Geschichte. Solche Sachen passieren, da sneakt sich irgendjemand in die Supply Chain ein, macht ein paar malicious Zeilen Code da rein, die Bitcoin crawlen oder die irgendwas Fieses machen, irgendwas nachladen. Das Thema machen wir jetzt wieder auf. Die Leute nehmen Skills rein, die sind eigentlich lesbar, einfacher lesbar, aber genauso kann man da die KI Sachen umsetzen lassen, die wir nicht wollen, weil wir den Code, der hinterher generiert rauskommt, auch nicht Zeile für Zeile durchlesen. Ja, sneake irgendwo an einer Stelle, die ich am allerwenigsten benötige oder die ich mir angucke. Da hat man ja auch noch viel mehr Möglichkeiten. Also wie können wir dagegen vorgehen, bevor wir das jetzt so weit propagieren? Macht das doch alle. Gucken wir auf das Repo, was wir installieren. Was machen wir da?
Ganz schweres Thema. Ich war da auch bei den Frankfurter IT-Tagen auf einem Vortrag. Der hat auch gesagt über Prompt Injection, wie du sowas machen kannst. Das war noch bevor die Skills alles gab und nur MCP. Das war im Dezember und der hat dann auch irgendwelche Prompts da reingesetzt, auch über GitHub-Issues und so weiter, die der dann automatisch hat fixen lassen. Und dann hast du auch gesehen, ey mein Gott, er hat jetzt hier quasi den API-Key für was ein Service XY, hat er dir jetzt quasi rausgespuckt als Ergebnis davon. Also es geht noch viel weiter. Du hast diese Sachen, die wie Copilot in GitHub irgendwelchen Code fixen, basierend auf Issues automatisch. Du hast MCP-Server, die halt auch böse geschrieben sein können. Es gibt ja
Trojaner.
Es gibt ja hunderte von MCP-Servern für alles. Ja. Und
die sind ja auch aus dem Boden geschossen.
Genau, sind ja auch aus dem Boden geschossen, wie Pilze und Skills auch. Und das Problem ist eben halt, man benutzt viele Dinge auch ohne drüber nachzudenken. Als Entwickler. Das ist genau wie Phishing. Das ist dasselbe Problem. Du bekommst eine E-Mail und dann, oh mein Gott, ich muss jetzt so und so schnell auf den Link klicken und mein iCloud-Konto gucken, weil irgendwie ist die Abbuchung von meiner Kreditkarte nicht durchgegangen. Und dann loggst du dich dann halt komplett durch und dann sagt der eine auf der anderen Seite, Badge. Also ich habe jetzt deine Kontodaten. Und das geht in genau dieselbe Richtung. Ich denke, dieses ganze Thema AI, das verlangt einfach danach, dass derjenige, der sich damit auseinandersetzt oder das nutzen will, halt auch eher vorsichtig ist und erstmal sagt, nein, bevor ich mir 47.000 Skills jetzt lokal in mein Repository ziehe, von denen ich nicht weiß, was 46.999 davon machen. Mhm. Und das ist ein spannendes Thema und das wird auch.
Diskutieren wir auch relativ viel drüber. Ja, genau. Gerade angefangen mit der MCP-Geschichte damals, haben wir eine der ersten Präsentationen, glaube ich, mitgehalten und haben uns darüber auch damals schon Gedanken gemacht. Es gibt da ja auch den Punkt Auto-Approve. Du kannst ja in der AI was reinwerfen und sagen, okay, lauf das jetzt durch. Oder du schaltest Auto-Approve aus, dann hast du halt natürlich ganze Menge Klickarbeit, aber du weißt halt genau, was er Step für Step macht.
Ja.
Und bei Auto-Approve hast du einfach keine Ahnung. Es gibt Leute, die, dann nimmst du halt dein Code-Snippet, haust es rein in die AI, kopierst es wieder raus, haust es in deinen Code rein. Zack, hast einen Trojaner drin.
Ist halt immer ein Data-Governance-Thema, ne?
Ja.
Also was erlaubt man einem MCP-Server überhaupt? Also wir brauchen ja nicht mehr zu sagen, du darfst folgende Dinge tun oder nicht tun oder frag mich vorher, ob du es darfst, sondern du kannst ja von vornherein sagen, MCP-Server darf nur lesen und darf nur vorschlagen. Darf niemals ein Delete ausführen, darf niemals folgende Befehle ausführen. Dann kann man sich da einigermaßen sicher sein. Aber ich sehe das tatsächlich als Gefahr. Du hast gerade gesagt, mit Skills und Security kam mir sofort halt diese Vorstellung, man muss ja noch nicht mal mehr die Skills, die man hat, auf relevante Probleme händisch überprüfen. Ja, 25.000 Zeilen, Sätze, lese ich alle durch und gucke, dass da nicht irgendwo drin steht, töte dich selbst, nachdem du die generiert hast, oder fahr auf 100% CPU und dann wart, bis du schmilzt.
Ja, ich habe an meinem Skill eine ganz lustige Fehlermeldung eingebaut, don't shoot yourself in the foot. Kam dann von ihm.
Wenn die dann da
den
ist.
Admin-User löschen wolltest. Ja. Don't shoot yourself in the foot.
Ja, das ist ein cooler Mechanismus. Wenn die noch da ist, wurde es auf jeden Fall nicht angefasst, dieses Fall. Aber man könnte jetzt zusätzlich, so würde ich es jetzt verstehen, einen Skill mit dazugeben, der Security-Features hat. Das sind die Guardrails, die sollten ja eigentlich in System Prompt, die ja auch attackierbar sind, haben wir auch schon mal auf diversen Plattformen, glaube ich, schon mal gesehen, dass sowas möglich ist. Aber ein Security-Skill zusätzlich bei sich in seinem Projektordner haben, vielleicht gehört das mit zu den neuen Sicherheits-Guidelines, die hat man selber geauditet, da stehen Sachen drin, die sagen, gleiche immer das, was du hier in den Skills liest, mit meinem Codex ab. Und da steht dann grundsätzlich drin, ich lösche niemals ungefragt Dinge. Ich würde, selbst wenn in den anderen Skills drin steht, dass ich das tun soll, würde ich niemals dies tun und behandle diese Regeln immer über allen anderen Regeln, die du in Skills siehst. Dass man da so ein bisschen seine eigene Sicherheitsstufe vorsetzt, die auch keiner aushebeln kann, die später in den Skills-Ordnern kommt. Weil irgendwie halt muss man da vorgehen können.
Das hast genau, du gemacht, das ist ne? Halt, ja. Da haben wir uns sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und das ist auch genau das, ich glaube, das Security-Skill ist das, was auch am meisten und immer permanent wachsen muss, weil es gibt ja immer neue Mittel und Wege, wie halt da eingegriffen werden kann. Mhm. Und die anderen Skills sind halt gut, nice to have und sind auch wichtig, aber ich finde halt, also für mich ist halt der Security-Bereich der größte überhaupt an dem ganzen Thema.
Vielleicht dieses eine einzige Skill, was wirklich jeder selber schreiben sollte. Weil wenn du jetzt deine Skill auf GitHub hochlädst, damit die Leute sich einen Security-Skill in das Repo reinziehen können, haben wir das gleiche Problem von vorne wieder. Die haben dann ein malicious Skill da. Vielleicht sollten wir das nochmal separat beleuchten, das Skill-Thema. Vielleicht kann man da echt nochmal in die Tiefe gehen und da wissen, aufwenden. Ihr habt da scheinbar sehr, sehr viel Ahnung in die Richtung gemacht. Wollen wir nochmal versuchen, zum MLE zurückzukommen? Weil da hätte ich nämlich auch noch eine Frage.
Schieß los.
Hast du eine Überleitung, Caro?
Nee.
Dann,
AI, ne? Kannst du auch mit super vielen anderen diskutieren. Das ist ja, glaube ich, das Hauptthema.
Ja, wir haben es in der vorbereitenden Folge, die wir hier zum quasi Erwachen aus der Winterpause gemacht haben, haben wir schon prognostiziert, dass alle Gespräche, die wir hier haben, werden irgendwann beim Thema KI sind und dass wir versuchen, nicht zu tief in das, oder dass wir nicht immer die gleichen Themen sprechen. Ich glaube, ja, ihr seid die Ersten, ihr macht den Maßstab, alle anderen dürfen einfach gar nicht mehr über AI reden jetzt. Aber wir gehen jetzt zu MLE.
Dabei sind unsere Präsentationen nicht über AI. Genau. Ja, zum Teil, aber.
Ja, aber das kompensiert ihr halt, indem ihr hier sitzt und über AI spricht.
Du kommst immer wieder drauf.
Ja, natürlich. Ich bin im Zweifel immer schuld. Caro?
Kurzer Punkt vorweg. Wir packen natürlich, also diese Skills sind mittlerweile ins Oracle-Repo umgezogen und wir packen natürlich einen Link in die Shownotes und in die Beschreibung.
Die keiner liest. Aber gut, die sind da drin. ihr findet die relativ
einfach.
Ich
hab sie gelesen.
Super. Ja. Du warst die eine. Crazy. Nein, findet ihr in den Shownotes, genau wie bestimmt auch noch ein paar andere tolle Links, die unsere Gäste uns natürlich nach der Aufnahme bereitstellen. Ich möchte nochmal zurück zu MLE, ohne AI. Seht ihr, wie alt ist MLE jetzt ungefähr? Ich versuche mal jetzt zu validieren, was ich im Kopf habe.
Ja, wir haben es mit Release 23c damals, mit dem Developers Release 3, haben wir es zum ersten Mal der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Wann habt ihr die Beta getestet?
Okay, also
testen lassen. Ich habe eine Zahl.
Ich muss jetzt weiter ausholen. Also es gab zwei Zeiten, gab es einen Prototyp, der war aber nicht integriert mit dem Rest von der Datenbanksoftware. Da konntest du Python und JavaScript benutzen. Und dann passierte lange Zeit nichts. Mhm. Und dann wurde ganz weit oben entschieden, aber wir müssen jetzt da was machen. Mhm. Und dann wurde MLE in zwei Phasen sozusagen produktionsreif. Und ich habe jetzt die 21c-Version unterschlagen.
Ja, genau,
das
wollte ich mir schon sagen.
Aber. Das war halt noch nicht die komplette Vision. Und wir haben ja auch, was heißt wir? Also Oracle hat ja auch gesagt, 21c Innovation Release und Use only if really, really needed. Mhm. Und das habt ihr alle gemacht. Und deswegen sind jetzt nicht nur 300 neue Features für 23c damals gewesen, sondern 300 plus alles, was in 21 war. Mhm. Und von daher, ja, das war also das erste wirklich nutzbare Release war in 21c, aber das war noch nicht so da, wo wir sein wollten. Also wir mussten dann sozusagen ein JavaScript-Glob in ein Package werfen, DBMS-MLE. Und der Datenaustausch zwischen SQL, PSQL und JavaScript war sehr kompliziert. Mhm. Über die PSQL-Types und so weiter musstest du Sachen reingeben, wieder rausgeben. Und das hat alles nicht so richtig toll funktioniert, aber man muss ja irgendwann starten. Und weil halt diese mega global Releases, wo allein der ganze Code reinkommt in ein neues Release, das war halt noch nicht fertig und das kam dann erst so mit dem 23er Release.
Was sind das für Jahreszahlen, über die wir jetzt gerade sprechen? Weil ich bin völlig durcheinander mit diesen ganzen Releases, die da rauskamen. Ich hatte eine Zahl von
wir
5 Jahren
im Kopf.
Wir
haben extra 2 ausgespart, okay?
Das, okay.
Damit das du nicht durcheinander kommst.
Ich bin schon durcheinander. Das habt ihr schon vollkommen früher verursacht. Ich habe so eine Zahl im Kopf, dass ich irgendwie bestimmt so um die 5 Jahre lang MLE schon mal gehört habe. Was
21,
nee, richtig.
21 ja, kommt ja. 2021 so?
Wenn wir jetzt mal so
ja, Apex hieß auch mal, es hieß auch mal, es kommt Apex 25 noch was
ich
raus.
Ich habe sogar den Vorschlag gemacht, dass wir Apex vielleicht 27.1 nennen. Dann haben wir euch vorbereitet. Wenn wir es dann als 26.1 releasen, dann freut ihr euch. Hey, komm früher.
Ihr könntet auch in 100er Schritten releasen, weil dann wird es gar nicht mehr auffallen, dass es kein 25 gab.
Aber gab es nicht auch eine 2020, sollte es nicht eine 2020er Version geben und die wurde dann wegen Corona oder so abgesagt?
Das stimmt, ja.
War das da auch schon mit drin?
Jetzt komm nicht mit dem Thema.
Leute, wenn ihr noch, wenn ihr jetzt noch weitere Themen aufmacht, vergesse ich meine Fragen, wenn ich immer Richtung MLE hatte. Wir sind noch nicht da.
Okay,
dann wir sitzen hier morgen noch.
Weiter, Kai.
Warum hast du die Antwort zu meiner nicht gestellten Frage schon, Martin? Ich sag da gleich was zu, aber wozu? Ja, hast du schon was im Kopf?
Das war die Frage.
Ich habe total viel im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, was deine Frage ist.
Die habe ich auch noch nicht gestellt. Das ist alles so, gut, so wie es ist. Meine Frage ist, weil ich gerade gefragt habe, wie lange das schon auf dem Markt ist, wie groß ist die Adoption von MLE wirklich? Weil ich sehe es, wie gesagt, schon ziemlich lange. Also ich habe die Beta gesehen, wir haben darüber schon Vorträge gehalten, haben Leute gefragt, würdet ihr es machen? Nicht. Wir haben gesehen, wie komplex es am Anfang war. Man hatte keinen Disk-Access, man konnte keine Networking-Features machen. Und das sind Dinge, die NPM-Packages machen, die wir viel nutzen.
Konnte man doch, aber halt nicht in derselben Art und Weise.
Also ja, man, ich weiß,
du kannst nicht einfach so auf Disk zugreifen. Also ja.
Und Networking war aber auch erstmal gar nicht drin, so doch, wie ich doch. Mich ganz am Anfang.
Doch.
Martin, irrst du dich da nicht?
Es kann halt sein, dass das vor meiner Zeit gewesen ist, aber
reden wir unwahrscheinlich, mal von dem dass ich dann damit schon gearbeitet habe, bevor du mit MLE gestartet bist.
Ich bin ja erst 22, 23, ja, Ende 22, glaube ich, bin ich.
Dann könnte es tatsächlich davor gewesen sein, dass ich da mit der Beta das schon mal gesehen hatte. Das war in Düsseldorf auch auf einer Apex Connect-Konferenz, glaube ich. Und da haben wir das mal exemplarisch haben wir das auch gezeigt. Und da wurden wir auch darum gebeten, dass wir da mal drüber sprechen, um zu sehen, was die Leute denn dazu sagen, generell zu dem Konzept. Und ich weiß, dass ich zu der Zeit sehr, sehr viel Node.js geschrieben habe und ganz viele Packages kannte, die ich gerne nutzen würde. Und die sind alle halt rausgefallen, weil aus Security-Issues, das hat man einfach auch noch nicht gesagt, in dieser Beta ist es ausgeschlossen, dass du ein Node-Modul darin laufen lässt, was irgendwas mit Netzwerk macht. Ich hatte gedacht, ich mache einen Express-Server in die Datenbank, der eine REST-API über Port 80 zur Verfügung stellt. Wenn ich auf dem Server die Firewall freischalte, wird die Datenbank diesen Node.js-Code ausführen können und ich werde eine REST-API mit einem WebSocket-Server direkt in der Datenbank laufen lassen können. Das war der Vor- und dann hat man schon von vornherein gesagt, Kai, du kannst einen Taschenrechner in JavaScript in MLE umsetzen aktuell, aber bitte nichts, was auf die Festplatte zugreift, in einem separaten Storage. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht implementiert. Du kannst keine Networking-Packages nutzen am Anfang. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, du hast gesagt, es gab jetzt so einen Bruch oder es gab nochmal einen Neuanschwung, dass du viele Sachen jetzt kannst, die vorher nicht möglich waren. Es wurde viel Zeit investiert in die MLEs. Habt ihr wirklich viele Adoption bei Kunden gefunden oder sagt ihr, wir müssen es jetzt endlich so weit bringen, dass es endlich jemand nutzt? Ich persönlich habe MLE nämlich tatsächlich noch nicht an wirklich vielen Stellen produktiv gesehen. Aber das.
Ich glaube, das generelle Problem war bisher die Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit der Versionen für alle On-Premises-Systeme, nicht nur Engineered Systems und so, ODAS. Und viele, soweit ich weiß, haben viele halt auch generell Zurückhaltung geübt, was das neue Release angeht. Und jetzt, da es eben verfügbar ist für die Gesamtheit sozusagen, dann sehen wir wahrscheinlich auch mehr Adoption in der Zukunft. Im Moment, was sehr populär ist, sind die JavaScript-Handlers in Auths. Also du kannst Auths-Handler kannst du halt in PLSQL schreiben, du kannst aber auch in JavaScript schreiben. Und dann sind wir sehr nah an dem Express, an der Art und Weise, wie du Express schreibst. Also du hast eine asynchrone Funktion, bekommst einen Request und ein Response-Object und du kannst mit denen arbeiten, so ähnlich wie in Express. Und das ist aber dann auf dem Port, den du spezifizierst.
Versuch's einfach nochmal.
Nein, ich wollte ja gerade sagen, einfach wird ja auch langsam Zeit. Weil diese Idee hatte ich vor so vielen Jahren, dass ich es jetzt einfach gar nicht, weil Orts halt zu der Zeit das überhaupt gar nicht konnte alles. Und jetzt ist Orts so mächtig, dass ich dieses Bedürfnis gar nicht mehr so wirklich habe.
Jetzt,
wo es geht, so nach dem Motto, ja, late to the show, oh cool, ihr habt ein Auto gebaut, das ist ja super toll, es gibt schon ganz viele davon. Nein, es gibt jetzt andere, ich hab mich nur interessiert, ob das wirklich großen Anklang findet, das Thema. Und wenn wir jetzt nochmal Richtung Integration in Apex selber denken, klar, wir haben alle dann irgendwann diese Fenster gesehen, wo man auswählen konnte, MLE, Datenbank, da möchte ich es ausführen. Könnt ihr euch vorstellen, ich mache jetzt hier einfach so eine Ideas-App auf. Ich poste die Ideen, die ich gerade spontan ich habe, die sage ich hier.
Was
und dann
für Fenster wird, du siehst.
Ich sehe, hier sind keine, ich sehe diese Lupen hier von dem U-Boot. Ja. Nein, ich sehe, ja, dort diese Eingabefelder, so in den Attributen rechts, und dann wählst du aus, womit soll das ausgeführt werden, und das ist dann, da steht dann drin Server-Side JavaScript. Ja. Da gibt es die Implementation von Apex für MLE.
Ja.
Wenn wir jetzt von Packages, NPM-Packages sprechen, und die sollen in die Datenbank, wäre das dann nicht auch naheliegend, dass man Möglichkeiten schafft, in Apex Funktionalitäten als Packages, nicht Package Applications, aber Package Modules, installierbar von Apex aus zu machen?
So wie in der Gallery sowas.
Korrekt.
So
die Marketplace.
The most useful NPM Packages?
Oder lass es ein freies Eingabefeld sein, wo du ein NPM Package auf npm.js.org.
Also da muss ich nochmal kurz hin, weil wir haben apex.oracle.com/ideas.
Nö, ich sag das hier. Das übrigens vor ein paar Tagen nicht mehr erreichbar war, habe ich gesehen. Und dann gab es böse Stimmen, die gesagt haben, es gab einen schöneren Weg, um die IDS-App jetzt auszumachen, als 100 Features umzusetzen. Und dann, nein, es ist jetzt gerade wirklich einfach nur so ein Brainstorm. Man hat früher schon mal darüber nachgedacht, über ein Marketplace für Plugins und für Code, das in Apex zu integrieren. Da haben wir schon mal ganz viele Ideen beigesteuert, wie man sowas machen kann. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe auf npmjs.org und sehe alle JavaScript-Packages, die da zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich jetzt den Link zu oder den Namen dazu nehmen könnte und das in Apex in eine Maske eingeben könnte und das wird per MLE in der Datenbank installiert und ich muss nicht den Umweg selber gehen in der Datenbank, da das Installieren, dieses Package, dass du in Apex einen Knopf hast. Du meldest dich. Lieber Martin,
ja, Antwort. Das geht schon. Tatsächlich. Also du suchst dir halt dein Content Delivery Network aus, wo du das gerne hättest, dein CDN. Ich benutze JS Deliver, da gibt es andere, und dann sagst du, okay, ich hätte jetzt gerne dieses Validator-Modul oder eins für QR-Code oder was auch immer. Mhm. Und dann kannst du ja dann aussuchen, dann siehst du ja, wie du das im Browser einbetten könntest als ECMAScript-Modul und als CommonJS. Du gehst dann auf ESM, kopierst den Link, im Apex machst du dann den Object-Browser auf, Rechtsklick auf New Create MLE Module, gibst ihm den Namen, Punkt, machst den Paste von dem Link. Mhm. JavaScript-Module in der Datenbank.
Er war noch nicht bei uns in der Demo, ne?
Du warst noch nicht bei uns in der Demo.
Das ist auch so fantastisch, dass ich jetzt geoutet wurde, dass ich das einfach noch nicht gesehen habe.
Ja, ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon.
Du kannst
gezeigt,
es vom, du kannst, ja, das haben wir schon auch das Jahr davor, glaube ich. Ja. Du kannst ein File über Drag and Drop von deinem Laptop hochladen, du kannst es reintippen oder du kannst es eben aus deinem favorisierten CDN hochladen.
Ihr könnt jetzt nochmal darauf verweisen, dass ich mir auch einfach nochmal so ein Recording von einem eurer Vorträge angucken könnte, damit ich endlich mal was lerne. Ne?
Ja, wir lassen die extra nicht recorden wegen dir.
Das heißt also, Kai, das haben wir jetzt schon zweimal präsentiert und du hast es immer noch nicht gecheckt.
Nee, tatsächlich mehr als zweimal.
Zweimal kommt nicht hin.
Aber
also
seit zwei
schon
Jahren.
Caro, wir haben jetzt eine Stunde sieben. Tschüss.
Demo, ne? Ja, das war unsere erste gemeinsame Demo.
Ihr fahrt euch jetzt hier gerade so ziemlich in Rage. Und das nach einer Stunde Podcast.
Warte mal, wollte er nicht Steine zwischen uns?
Voll nach hinten losgegangen.
Üben wir nochmal.
Meine Fragen Richtung MLE sind jetzt alle aufgebraucht. Karo,
die Mikrofone sind jetzt aus.
Wie sieht es bei dir aus? Wollen wir da eine Doppelfolge draus machen? Oder,
Wir können gerne gleich deine Fragen, die du noch hattest.
Die sind gestellt. Ich traue mich jetzt auch nicht mehr.
Nein, ist ja gut, wir vergeben.
Wir haben noch abschließend noch eine Frage gleich. Oder ein, zwei kleine Fragen, die nichts mit den Themen zu tun haben.
Genau, ich würde aber noch eine, einmal wollte ich nochmal nachhaken, weil wir sind da so einfach drüber gegangen und das hörte sich so groß an. Du hattest, Martin, du hattest vorhin erzählt, dass ihr in eurer Demo habt ihr auch, was war es, Assembler?
Nee, WebAssembly.
Genau, ja. Mit angeschlossen und dass das jetzt geht und wie auch immer, ist das ein großes Ding? Oder
es geht in der Entwicklungsversion der Datenbank. Und wir warten jetzt darauf, dass wir vom Release-Management das grüne Licht bekommen, um das in die aktuelle Code-Linie reinzumergen. Also das funktioniert alles schon. Aber
wir geben quasi eine Sneak-Preview.
Wir geben sozusagen eine Sneak-Preview.
Okay, also wir dürfen das auch veröffentlichen dann?
Ja.
Okay.
Wir haben das schon in Holland, haben wir das schon gesagt. Es sollte bald kommen, aber man weiß ja halt.
Ja.
Bald ist Definitionssache.
Bald ist ein dehnbarer Begriff.
Wir releasen die Folge auch bald.
Genau.
Was hat man dadurch für Möglichkeiten? Also wie gesagt, es fühlt sich an, als wäre es eigentlich ein großes Ding, aber ich kann damit überhaupt nicht anfangen.
Ja, das Coole an WebAssembly ist eben, dass du Sachen, die in anderen Sprachen, wie zum Beispiel C, C++ geschrieben sind oder ich glaube Rust, kannst du dann eben in der Datenbank ausführen. Das heißt, ein Thema, was wir in der Apex-Community oft gehabt haben, ist eben Intermedia gibt es nicht mehr. So ist deprecated. Jetzt hättest du gerne eine Funktion, die dir ein Bild von einer Größe in die andere überführt. Und auf der Apex World hatten wir eine Demo, wo wir eine populäre Library namens Photon, die in WebAssembly vorliegt, auch unter anderem, die haben wir in die Datenbank geladen und dann hatten wir dann ein Bild hochgeladen. Und dann konntest du sagen, halt, mach das in Graustufen, überführ das in Graustufen oder reduziere die Größe um 50% oder rotiere es oder weißt du was, also Photon ist unheimlich mächtig und wir können eben diese Library als WebAssembly-Modul laden. Dazu gibt es dann diesen JavaScript-API-Code oder Glue-Code und dann sagst du eben, mit diesem Bild mach das. Und das wäre zum Beispiel eine coole Sache, so ein Anwendungsfall. Oder wir experimentieren noch mit ein paar anderen Sachen, die Richtung Machine Learning gehen, die auch interessant sein könnten. Und es öffnet eben die Tür für weitere Möglichkeiten. Ja, ist es jetzt etwas, was jeder benutzen will, muss, soll? Nein. Aber wie gesagt, wir versuchen halt eben mehr Werkzeuge rauszubringen und die bekannt zu machen und zu sagen, hey, hast du ein Problem, das lässt sich gleich damit lösen.
Ich erinnere mich tatsächlich. Alles mal angefangen mit dem Thema, dass wir ja Converge Database auch haben und man halt viel mehr da auch dran machen möchte, also viel offener sein möchte, glaube ich. Ne?
Ja. Macht ja auch Sinn. Ich meine, jede Zeile Business Logic oder Code, der nah an Daten sein muss oder sollte, ne, der sollte in die Datenbank. Und wenn ihr da die Türen öffnet für andere Technologien, macht das Sinn. Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass es mal diese WebAssembly-Thematik für clientseitig im Browser implementiert gab. Das war halt auch so mehr oder weniger nicht client direkt, aber vom Server ausgeliefert, aber dann doch im Browser selber ausgeführt. Und da konnte man halt Assembly-Code sozusagen in der Browser-Instanz lokal ausführen. Und das war genau so ein Fall, wie du gerade gesagt hast. Hey, wir können zeigen, das geht. Und alle danach dann können wir das irgendwie gebrauchen. Nein, aber wir könnten zeigen, dass es geht und vielleicht bringt es andere Leute dazu, irgendwas Cooles zu machen. Aber ich bin auch gespannt, was man da für Leistungen erzielen kann, wenn man da WebAssembly in der Datenbank hat.
Du hast noch die Chance, morgen in die Session zu kommen.
Ja, das ist selbstverständlich, komme ich da hin. Nächstes Jahr nehmen wir hier wieder auf und es stellt mir dann irgendwelche Fallen wieder.
In der dritten Minute, was haben wir gesagt?
Da werde ich mich aber dann drauf vorbereiten. Und es gibt ja auch freche Dinge und böse Vorbereitungen, die wir hier in dem Podcast machen können. Und zwar können wir freche Fragen stellen am Ende. Nein, das war ein Teaser. Ich möchte nämlich jetzt, Caro, ich weiß nicht, ob du noch mit deinem Fragenkatalog durch bist. Wir sind ja jetzt hier tatsächlich übers Feld gehüpft.
Ja, wir sind ziemlich gehüpft. Also noch lange nicht, aber wir haben ja noch Sessions.
Noch
sind noch wir, Konferenzen.
Genau, und wir sind ja noch in der Lage, auch weitere Podcasts aufzunehmen. Wir sind jetzt nämlich schon als Auftaktfolge von der Apex Connect schon so weit fortgeschritten, dass ich jetzt gerne euch noch ein, zwei Fragen stellen würde. Das sind nicht unsere Kategorien, die ihr schon kennt von letztem Jahr, sondern es sind einfach Fragen, nein, die sind nicht unangenehm. Ihr braucht nicht nervös sein. Oder vielleicht doch.
Wer weiß.
Nein.
Wenn ich dir so in die Augen schaue, dann weiß ich, bin ich so sicher.
Was ich mich gefragt habe, ich muss ganz klar transparent sagen, ich habe das total abgekupfert von einem Podcast, den ich letzte Woche gehört habe, habe mir aber dann dazu noch weitere Fragen ausgedacht. Also zum einen, was ist etwas Banales, das euch regelmäßig im Alltag nervt, was ihr einfach aus Bequemlichkeit nicht verändert? Und das könnt ihr auf eure Arbeit sehen. Es ist die Fehlermeldung, die beim Laptop hochfahren immer wieder auftaucht, um die ihr euch kümmern könntet, aber die ihr immer wieder wegixt. Oder es ist ein fehlender Teil in eurer Pipeline, den ihr manuell macht, obwohl es nur 10 Minuten dauern würde, den zu fixen. Etwas richtig Banales, was ihr aber nicht ändert aus Bequemlichkeit. Die Zeit läuft, Jeopardy-Musik wird eingespielt. Ab 2 Minuten Nachdenken schneiden wir raus.
Ich glaube, die kannst du dir sparen, die 2 Minuten. Mir fällt jetzt gerade spontan ehrlich nichts ein.
Es gibt nichts
Banales. Doch, ich glaube, eine Geschichte war bei mir mit dem YubiKey, mit dem Zugang.
Ach so, ja.
Gerade, wir haben halt, der YubiKey, das ist halt so ein Token, dass du halt quasi springen kannst zwischen interner Entwicklung und externer Entwicklung. Und ich habe echt seit Monaten sagt er, bestell dir den. Und ich nur so, ja. Und wieder rege ich mich einen Tag über dreimal auf, dass ich aus dem VPN raus muss, wieder rein muss und keine Ahnung. Und letzte Woche habe ich ihn tatsächlich endlich mal bestellt. Selbst mein Chef meinte schon, endlich.
Und ich wow.
Also ich habe Abhilfe geschaffen nach geraumer Zeit. Aber es hat tatsächlich seit Dezember 2024 gebraucht.
Wow. Also Martin, du hast jetzt richtig viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Du kannst hier nicht rüberkommen als der perfekte
Perfekt. Ich rege mich einfach nicht auf.
Du regst dich nicht auf. Nur wenn die KI nicht das tut, was du willst. Das haben wir ja auch in der Podcast-Folge gelernt.
Kann sich schon aufregen.
Ich bin so gechillt eigentlich. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Okay, ich hab noch diverse weitere Fragen.
Nee,
ich glaube,
schieß mal weiter. Also mir fällt jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nichts ein. Es wird mir was einfallen, sobald wir hier die Mikrofone ausmachen.
Caro kann das natürlich aber auch gerne beantworten.
Ich?
Ja, du hattest jetzt auch Zeit. Also Caro, du darfst jetzt nicht sitzen und grinsen, du musst ja auch teilnehmen an dem ganzen Spaß. Oha,
wie war die Frage nochmal? Was nervig.
Ich merke, dieses Konzept ist total hinüber. Mit den Kategorien, da konntest du dann irgendwann.
Ich habe drüber nachgedacht, was ich mache.
Welche Banalität geht dir, ich übersetze es jetzt, ich versuche es nicht mal nochmal vorzulesen. Welche banale Problemstellung dir jeden Tag begegnet, die auch einfach wäre zu beheben, aber du machst es aus Bequemlichkeit nicht?
Tatsächlich, das geht so ein bisschen auf meinen Vortrag. Es ist keine Banalität in dem Sinne, aber ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren mit VS Code. Oder VS Code, wie du gerne lustig machst über mich.
Kann ich mir erst vorstellen, dass ich sowas
mache. Der hat jetzt auch schon seit geraumer Zeit einen SQL-Developer für VS Code und tatsächlich habe ich jetzt nochmal versucht, nach Jahren mich nur an den VS Code zu gewöhnen. Also, dass ich nicht nochmal ein SQL-Developer-Fenster nebenbei aufhabe, wo ich Abfragen drin mache und sowas. Und mir Objekte drin angucke, das habe ich nämlich sonst immer gemacht. Ich hatte immer das eine Fenster auf, dann hatte ich VS Code auf, wo ich nur entwickelt habe.
Okay.
Und ich finde es schrecklich.
Du hast also. ich hab zum Beispiel was viel Banaleres. Ich hatte einen Treiber auf meinem MacBook, der jedes Mal, wenn ich meine Bildschirm angeschlossen habe, eine Fehlermeldung rausgeschossen hat. Ich habe diesen Treiber nicht gebraucht, ich habe die Software dahinter nicht gebraucht. Ich habe dieses Fenster konstant, täglich, für ungefähr 2,5 Jahre weggeklickt. Oder aus dem Bildrand geschoben. So, und das ist die Ausgeburt von Dämlichkeit und Bequemlichkeit, anstatt einmal zu sagen, jetzt, ne, man kennt das, man setzt sich an den Schreibtisch, macht den Computer an, man ist im Kopf gleich, ich muss mit der Arbeit starten, dieses Fenster kommt, sagt, nicht jetzt, und man sagt es jeden Tag und immer wieder und sagt, das muss ich mich mal drum kümmern, und dann macht man es dann irgendwann. So, und ich glaube, das hat jetzt den Stein ins Rollen gebracht. Martin.
Ich habe was gefunden.
Ja,
super. Und zwar habe ich damals, ich benutze ja viele JavaScripts, und dann habe ich mir noch Node installiert, lokal. Aber ich habe es halt auf meinem Arbeitsgerät nicht mit Node Version Manager, NVM gemacht, sondern ich habe mir das Package als DMG runtergeladen. Und der hat ungefähr 47.000 Dateien in 42.000 Verzeichnisse verstreut. Und ich müsste das echt mal aufräumen.
Sagt er, während er Node 2.0 Beta noch genutzt hat. Und
ich installiere den einfach drüber, den anderen Kram, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist.
Ja, auf dem Mac, glaube ich, weniger schlimm als so ein Windows-System, was mitwächst und immer noch alles rumliegen hat. Nee, aber das war eine super Antwort, Martin. Vielen Dank. Ich hätte, wie gesagt, noch weitere Fragen, aber wir sind jetzt tatsächlich schon über der Zeit. Wir werden die Fragen nochmal ausarbeiten, bei einer weiteren Session euch fragen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Angst machen, um dann doch nicht so schnell zu machen. Ja, dann bleibt mir nicht viel mehr übrig, als mich ganz herzlich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart und eine extra lange Folge mit uns aufgenommen habt.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Vielen Dank. Und
immer wieder gerne.
Natürlich auch dir. Dankeschön, Caro, dass du dabei warst mit deinen Fragen, die du vorbereitet hast.
Man konnte sie kaum stoppen.
Dieser Sarkasmus sprießt aus mir jetzt gerade um diese Uhrzeit und nach einer Stunde 20 fast.
Sie kam sogar ab und zu Wort.
Oh ja.
Nee, du, ich hab mir beste Mühe gegeben, bei euch war es sehr ausgeglichen. Ich finde es super.
Das ist aber auch nicht üblich.
Nein, es ist nicht üblich, aber wir haben es eingeführt und das werden wir vielleicht mit in unsere Podcast-Skills-MD mit reinschreiben. Wir bitten gerne die Gäste immer um Fingermeldung, wenn sie gerne was sagen möchten. Ja. Das hat hier wunderbar geklappt.
Das hat nichts mehr zwischen euch beiden zu tun. Das ist eher was.
Nein, wir haben euch diese.
Von mir, wenn
wir haben euch die Regel auferlegt und vielleicht sollten wir das für uns auch nochmal berücksichtigen. Ich finde das super. Der Martin hat sich immer gerade hingesetzt, leicht nach vorne gebeugt, nah ans Mikro und der Finger war ganz hoch gestreckt und wurde dann drangenommen und hat dann gesprochen.
Wurde belohnt dann, ne? Durfte ich was sagen.
Ich finde das toll. Wir machen euch gleich zwei Fleischsternchen in eure Hefte, gleich nachdem ich die letzte Verabschiedung, die noch offen ist, und zwar an unsere werten Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr auch dieses Mal wieder in die Folge Devs on Tape reingehört hat, die erste der dritten Staffel, würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Also erste offizielle mit Gästen der dritten Staffel.
Dankeschön.
Eine Ehre für euch, extra
eine
lange.
Ehre. Ich wollte gerade sagen, das ist aber.
muss ich jetzt schon mal so raus sagen, dass es eine Ehre für euch ist, bei uns zu sein. Aber so viel Pretending muss dabei sein.
Ich mach den Klicks gleich.
Bringt eure Hausaufgabenhefte nach vorne, die Sternchen kriegt ihr sofort. Wir wünschen euch eine wunderbare Konferenz, viel Spaß und viel Erfolg bei euren Demos und ich möchte nicht sagen bis nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich bis heute Abend an der Bar. Ja, herzlichen Dank, dass ihr hier wart und bis dann, ciao.
Ciao.
Tschüss.